Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen bei uns in unserem netten kleinen Kochbuch
Studio
und ja. Podcast. Mhm. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja.
Wir freuen uns.
Ja.
Und ich freue mich auch, dich nach langer Zeit nochmal zu sehen,
ja.
Patrick.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Ja, hast du was Leckeres gegessen in letzter Zeit? Ich sag, du warst so. Bist du müde auf einmal?
Nein. Ich esse immer gut.
Ja?
Doch, ich esse immer gut. Ich habe viel Gemüseküche gemacht, tatsächlich.
Okay.
Ich habe viel Gemüseküche gemacht. Das letzte Buch, das wir hatten, war ja gut bei Hitze.
Ja.
Ich habe mir gedacht, gut gegen Hitze, aber heißt ja von Katharina Seiser, gut bei Hitze. Und das ist wieder mal eines der wenigen Bücher gewesen, dass ich echt so ein bisschen weggebinged habe von den Rezepten her. Das war sehr cool.
Hast du auch eine hohe Bewertung gegeben.
Das ist so, ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch. Und auch jetzt noch, also auch jetzt ist ja die nächste Hitzewelle rollt.
Ja, ja, genau.
Der Planet erhitzt sich wieder. Und dann ist das ein echt gutes Buch. Zumal du ganz viele, also du machst halt auch mal Salate mit Früchten und so mal ganz anders.
Ja.
So, das war also jetzt Recap zu dieser letzten Sendung.
Zur Sendung war 97, gut. Wer da nochmal reinhören möchte. Ne?
Genau.
Sehr empfehlenswert.
Absolut.
Apropos
Willkommen
alte
in 98,
Folgen.
Bitte.
Ja, apropos alte Folgen. Mhm. In Folge 96 hatten wir Christoph Krauli-Held zu Gast. Ne?
Du warst ja jetzt, ne?
Ich war jetzt da. Ich war in Oberösterreich und auch im Salzkammergut.
Mhm. Mhm.
Und der hat ja sein Wirtshaus oben auf dem Siriuskogel. Das ist ein Berg von Bad Ischl.
Mhm.
Und da muss ich sagen, da hieß es ja schon damals, man muss da hinwandern. Ne?
Mhm. Und
da
muss man noch. Hast du gemacht.
Und das ist schon krass. Ne?
Okay.
Das ist schon wirklich krass.
Was ist da krass?
Das ist ungefähr ein Kilometer Weg, soweit so gut.
Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht krass, ein Kilometer Weg.
Mhm. 120
Wir sind schon mal Halbmarathon gelaufen, Hase.
Ja, 120 Höhenmeter.
Oh, okay.
Das hat eine Steigung von bis zu 20% dieser Weg. Mhm. Und das geht an keinen spurlos vorüber, der da hochgeht. Weil das ist auch nicht ein Serpentin, sondern einfach gerade. Ne?
Mhm.
Punkt A, Punkt B, Linie gezogen, Weg. Und das ist, wenn die Leute da oben hinkommen, da sind so Väter mit Kinderwagen sowas, die sind am Ende. Ne? Da sind aber auch ältere Frauen. Also beeindruckend, aber wenn man dann oben ist, ist es wirklich traumhaft.
Aber man kann auch hochfahren.
Nein.
Ja doch, die müssen sie ja. Die müssen ja das kannst du mir doch nicht sagen, dass die immer hochlaufen.
Nein, der Service darf mittlerweile, wir haben uns, es gibt ja diesen ganz alten, hat er ja, glaube ich, davon gesprochen, diesen Service-Chef dort, der schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ist.
Mhm.
Der sagte, die ersten 15 Jahre ist er tatsächlich mit dem Fahrrad hochgefahren.
Oh. Okay.
Mittlerweile dürfen die mit dem Auto hoch, um auch Waren hochzubringen.
Okay.
Ne? Nur die.
Ja.
Aber nur die. Und früher gab es, glaube ich, eine Seilbahn für die Waren. Die gibt es aber auch nicht mehr.
Mhm.
So. Also, ja, beeindruckend, sehr schön, wer da in der Gegend ist. Oberösterreich war sowieso sehr schönes
Wochenende. Über das Essen gesprochen, ne?
War das Essen gut? Das war gut,
ja. Okay.
Jetzt kein Fine Dining. Was hatte ich denn? Ich hatte eine Fischschaumsuppe da aus regionalem Anbau und Schweinebäckchen geschmorte. Das war super. Erstmal gut.
Mhm.
Ja, sehr lecker.
Schön. Und Preis auch?
Preis ist auch in Ordnung.
Mhm.
Ja.
Gut.
Und sonst, ne?
Ja.
Und die Frau und alles.
Und
Nein, kann man gut hin. War nur der Weg da hoch, der ist schon beeindruckend. Also egal, wie sportlich man ist, geht nicht spurlos an einem vorüber.
Mhm. Ja. Schön.
Aber ansonsten Oberösterreich. Wunderbar.
Ja, du kommst rum.
Ja, ne? Siehst
du, ich schaff das alles
nicht. Du warst doch in so einem schönen Dinner alle in Weiß am Strand.
Ach so, das war auf Sylt. Ja, das war natürlich völliger Quatsch. Also, das ist White Dinner.
Das
heißt White Dinner Campen. Wo sonst?
Oh, ja.
Ich bitte dich, wo sonst?
Ja, und wo
Aber das findet sich ja aller Orten. Also, es gab's
wenn man mal 1000 Euro für Fish and Chips ausgeben möchte.
Das ist doch Quatsch, was du sagst. Nein, also ich sag dir gleich was zu preisen. Das ist so, mach es nicht kaputt.
Nein,
mach
es nicht kaputt.
Da feiern sich manche Menschen, dass sie da hingehen. Ich erzähle dir die Geschichte. Also das White Dinner gibt es ja in vielen Orten dieser Welt und auch in Deutschland ja auch. In Karlsruhe, wo ich damals gewohnt habe, gab es auch ein White Dinner. Ja?
Mhm.
Hintergrund ist der, man zieht sich in Weiß an. der Veranstalter oder die Veranstalter stellen da diese Bierbänke hin und die Sitzgelegenheiten und das ist alles in Weiß und das wird auch ganz, ganz schön gedeckt. Und dann gibt es einen Startgong und dann setzen sich alle hin und dann wird gegessen, getrunken und dann sitzt du da mit deinem Zeug, was du halt mitgebracht hast. Ne? Mhm. Es empfiehlt sich natürlich.
Ach so, du bringst selber mit?
Ja, das ist ja das, ich komme dazu.
Igitt.
Bitte?
Igitt.
Ja, entschuldige mal bitte, ich kann ja kochen. Also ich habe ja Zeug dabei, ich habe ja leckere Sachen dabei.
Aber du isst nur deins, du musst das von den anderen nicht essen. Okay, erzähle.
Naja, also es empfiehlt sich. Natürlich, solche Abende machen natürlich nur Sinn, wenn man eine Clique ist. Ne? Also jetzt da alleine hingehen mit einem Fischbrötchen, das ist ein bisschen schäbig. Okay. Ne? So, und das lebt ja auch davon, also gerade auf Sylt lebt es dann natürlich davon, dass die einen besser sein wollen als die anderen. Dann kommen noch welche und haben Kandelaber dabei und alles nur in weißes Geschirr und ich weiß nicht was.
Ja.
Also der eine möchte den anderen dort übertreffen.
Ah, okay. Ja? Das klingt toll.
Ja.
So eine Wettbewerbsnummer. Das ist genau
meins.
Und dann
bringt man eben Sachen mit. Und mir wurde gesagt, wenn du jetzt also Essen mitbringst, dann übertreib es nicht. Also im Sinne von nicht übertreiben mit Austern, das meine ich jetzt gar nicht, sondern übertreib es nicht ob der Masse, die man mitbringt. Weil es ist dann so, es bringt ja jeder Gott weiß was mit.
Ja.
Und dann sitzt man da. So. Also erstmal war es an dem Tag arschkalt.
Ja, es war sehr windig.
Sehr windig. Ja. Die Dinger flogen überall und es war arschkalt. Da muss man sagen, also wir saßen da vielleicht bei 17 Grad oder 16 Grad. Nein, das ist nicht schön.
Beste Wettbewerbsbedingungen.
Absolut. Du sitzt und dann sitzt du noch in Weiß und dann hast du noch ein Sweatshirt an, weil du sagst, du kannst ja, also alles flattert und viele wollen halt in Leinen. Das ging nicht. Man muss sich also irgendwie einmummeln. Manche hatten sogar noch einen Schal und also ich weiß. Ja. So. Und dann sitzt man und dann isst man eben. Das, was man mitbringt. Und ich hatte einen Nudelsalat gemacht von Katharina Seiser. Ja, tatsächlich.
Gut bei Hitze.
Gut bei Hitze.
Auch gut bei Wind und Kälte.
Gut bei Wind und Kälte. Naja, und andere bringen halt das mit, wo sie halt denken, ne, so. Also ich hatte eine, Grüße gehen raus, eine gute Freundin, die ja auch da wohnt, Ulla Kock am Brink, kennst du ja noch, eine Moderatorin davon damals, die wohnt auch auf Sylt. Und die hat mitgebracht einen ganzen Hummer. Von Fischblumen, so einen ganzen Hummer.
Okay.
Dann hat sie ein Kilo Krabbensalat mitgebracht.
Ein Kilo.
Also so ein Riesending. Und das kostet ja einfach, ich habe sie später gehört, das darf ich sagen, die hat 280 Euro bezahlt, nur für dieses, ne, so. Und es war auch köstlich.
Ja.
So, es war wirklich köstlich. Und dann, manche brachten eine Schale mit Gummibärchen und so. Also es ist nicht das, weil du sagst, isst du nur deins. Naja, man muss halt gucken, was da ist.
Ja,
ne?
Okay.
Baguette gibt's ganz viel, weil alle Baguette mitbringen.
Ja, natürlich.
Na so. Ja, es war köstlich, aber es war Quatsch, weil es war arschkalt und es hat 2 Stunden später angefangen zu regnen.
Okay.
Und dann gehst du nach Hause und dann habe ich mich natürlich gefragt, du zahlst auch nur 20 Euro dafür, dass du da mitmachen darfst.
Ja, natürlich.
Du hast ein Bändchen da geschenkt und dann sitzt du da. Naja gut, die Leute, die müssen das da hintragen und aufbauen. Na so. Mach es nicht klein.
Nein, ich mach's nicht klein.
Aber das war das erste und es war auch das letzte Mal, dass ich das mitgemacht habe, weil sitze ich doch lieber zu Hause irgendwo und koch mir was.
Dann muss man doch erstmal so ein weißes Outfit sich zulegen, oder? Man will da ja auch nicht abstinken. Also Montclair ist ja Minimum, oder? So, oder?
Du bist ja so.
Komm, sag es, das stimmt.
Nein, das ist es nicht. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe eine helle Hose angehabt, eine weiße. Ich weiß nicht, von wem die ist.
Ja, natürlich.
Ich hatte ein T-Shirt an, darüber habe ich ein Sweatshirt gehabt, ein weißes. Ein Hoodie.
Aber das muss man doch kaufen, oder?
Ja, das erzähl mir doch nicht, der feine Herr hat nichts Weißes im Schrank.
Ich habe nichts, T-Shirt habe ich, weiß. Es ist mir bei 17 Grad und Wind zu.
Du hast doch bestimmt auch ein weißes Hoodie oder sowas.
Nein.
Ach komm.
Nein.
Naja, dann kaufst du dir das halt.
Ja, eben.
So.
Aber darum ging's. Ja, okay, gut. Ja, so jeder wie er kann.
Ich mag diese Insel sehr. Du weißt, ich mag diese Insel sehr. Und ich hinterfrage auch vieles. Und im Moment ist das gerade so, wo ich so denke, boah, Freunde, habt ihr alle einen Schuss. Jetzt geht ja gerade der Eierkuchen rum. Ne?
Also was heißt das?
Die Sansibar beispielsweise feiert sich ja für ihren Eierkuchen.
Im Pfannkuchen, ja?
Naja, ja, also dieses, wie nennt sich's denn in der Fachsprache? Komm, sag, ich komme nicht drauf. Nein. Kaiserschmarrn.
Ach, Kaiserschmarrn.
So, also ein Eierkuchen. Ne? Das ist Mehl und Eier.
Ja.
So. Dafür feiern die sich. Und das kostet bei denen mittlerweile, ich glaube, 25 oder 28 Euro. Ne? Das ist eine Ansage. Du kriegst eine Kugel Eis, dann kriegst du noch Sahne mit ein bisschen Raspberry-Gedöns drauf, dann kriegst du noch irgendwie ein bisschen Marmelade. Das war's.
Aber
das
ist
ein Eierkuchen.
Immerhin. Ne? Ich war ja schon auch, ich durfte den ja auch mal genießen da. Der war ja immerhin gut. Ne?
Ja, aber was kann man denn da bitte schön falsch machen? So, und jetzt geht das gerade so ein bisschen durch die Decke, dass alle meinen, sie müssten jetzt auch so einen Eierkuchen anbieten. Hm?
Klar.
Die feiern sich natürlich, weil das ist ja für das Geld, was die da aufrufen, ist das ja eine wahnsinnige Kalkulation.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist wie eine Portion Pommes in der Buhne, da Portion Pommes 7 Euro. Finde ich auch krass.
Naja, gut, man bezahlt ja das Setting mit.
Ne? Ja, genau. Komm, lass uns aufhören. Apropos
Insel. Ne?
Bitte.
Das ist so eine ganz tolle Überleitung jetzt. Ne? Apropos Insel.
Ja, ne? Was kommt jetzt?
Um eine Insel rum ist was?
Wasser.
Ja, Meer. Und was lebt da drin?
Fische.
Ja, und wie ist dein erstes Buch?
Oh Gott.
Ja, dir muss man aber wirklich...
Du bist ja gut drauf.
Dir muss man ja wirklich auf die Sprünge helfen heute.
Ja, ja, da haben wir da jetzt aber eine tolle Überleitung gemacht. Ja, sollen wir das nochmal machen? Sollen wir uns nochmal feiern dafür? Übrigens, apropos Wasser, ne?
Ja,
Monika. Glas, Wasser... Voll machen, Monika. Ich habe Freunde da draußen. Ich habe ein wirklich tolles Buch dabei. Es ist ein Fischbuch. Und Fischbücher gibt es ja eher selten. Ne? Es
ja,
gibt
nicht ja so oft.
Nicht so oft reine Fischbücher. Wir haben schon mal eins gehabt.
Genau.
Fand ich auch okay. Und jetzt habe ich ein tolles. Und manchmal erkennt man ja beim Kochbuch schon an den ersten Seiten, ist das von Menschen geschrieben, die mit diesem Lebensmittel überhaupt zu tun haben, oder ist es irgendwie, wollen die nur schöne Rezepte haben? Hier ist das der ersteres der Fall. Also tatsächlich haben die beiden Autoren, ein Ehepaar, sie lieben und sie leben für Fisch. Und ich komme jetzt auch gleich drauf. Also das Buch heißt Catch of the Day. Muss man aufpassen, es gibt übrigens auch ein Restaurant in Hamburg, das Catch of the Day heißt.
Ja gut, ist ja ein bekannter Begriff.
Ja, ja, ich auch. Wenn man das mal googelt, Catch of the Day, dann kommt erst, wir haben eine ganz gute Google-Geschichte,
okay.
Dann kommt erst das Restaurant, also man muss das Buch dann so. Also das Buch ist Catch of the Day, der ultimative Fisch- und Seafood-Guide mit 67 Rezepten, das steht vorne drauf. Und die Autoren sind Anthony Yotis und Laura DeFloria. Jotis.
Okay. Ich war übrigens in Oberösterreich 3-mal in einem Restaurant und 3-mal war der Catch of the Day ein Saibling.
Mhm.
War auch erstaunlich.
Ist auch nicht ungewöhnlich, weil
was
schwimmt denn da rum sonst,
Genau.
Im See?
Ja.
Gut, also das Anthony, vielleicht erstmal zu den Autoren. Es ist ein Buch, das kommt aus Australien. Es hieß auch im Original heißt es The Fishmonger's Son, aber ich roll das Fass mal von oben auf. Also Anthony Yotis kommt aus Melbourne und wuchs praktisch zwischen Fischkisten und Meeresfrüchten auf. Sein Vater Konstantinos Yotis, jetzt wissen wir auch, wo die Reise hingeht, ne?
Genau.
Betrieb über, bitte?
Grieche.
Verrückt.
Ja.
Dass du das jetzt so rausgefunden hast.
Ja, ich bin
ein
Sherlock.
Mhm. Über 4 Jahrzehnte haben die also einen sehr bekannten Fischstand auf dem Großmarkt in Melbourne gehabt. Anthony lernte da das Handwerk, also von Kindesbeinen an immer im Fischbetrieb dabei. Und es ist auch, muss auch sagen, das Buch ist so ein bisschen griechisch angehaucht. Also beispielsweise Tamara Salata. Oder
Gesundheit.
Ja, genau. Frischer Fisch, wenig Zutaten, größtmöglicher Eigengeschmack, darum geht es. Also bei ihm. Dann seine Frau Laura DeFlorio Yotis ist Italienerin. Und bringt den italienischen Einfluss mit. Auch das findet sich im Buch, kommen wir gleich noch zu. Gemeinsam haben sie 2018 das Fischfachgeschäft The Fishmonger's Son in Melbourne aufgemacht. Deswegen heißt das Buch im Original auch The Fishmonger's Son.
Okay.
Eine sehr bekannte Adresse für hochwertigen Fisch und Seafood. Das machen sie heute noch. Genau. Und heute führen die das Geschäft weiter, entwickeln neue Rezepte, machen auch, haben auch einen ganz guten Insta-Kanal. Was suchst du?
Such das Fischbuch. Das ist egal. Mach weiter.
Genau. Also das Original erschien 2024.
Genau. Hier ist es. Nein, hier. Man nehme einen Fisch von Josh Neeland.
Nolan. Neeland?
Neeland.
Ja, genau.
Oder Leiland, weiß ich, wie der ausgesprochen hat. Genau.
Sehr bekanntes Ding. Und auch da, das war auch so sehr australisch-lastig.
Genau.
Und auch hier,
und
da
auch
sagt
der er, hat ein Feinkostgeschäft, die Fischbutchery, ne?
Genau.
Also, das ist ähnlich.
Ja. Und hier sind, sagt der Verlag, viele australische Fischarten wurden durch passende europäische Alternativen ergänzt.
Mhm.
Das mag sein, ich kenne das Originalbuch nicht, das schreibt der Verlag, das kann sein. Es gibt trotzdem hier noch Fische drin in diesem Buch, die ich nicht kannte und die ich auch googeln musste. Also es gibt zum Beispiel hier diesen Barramundi, Blue Eye Traveler und ganz viel Rockling. Das ist so ein schmaler Schlangenfisch oder sowas. Also man muss wissen, das ist hier auch drin und das gibt es hier nicht. Also das müsste man gucken, wie man das bekommt. Das ist natürlich schade, weil es ist trotzdem im Buch drin. Also was der Verlag jetzt meint, das ist erschließt sich mir nicht.
Okay.
Was in diesem Buch dann natürlich nicht vorhanden ist, wenn man meint, gut, es sind jetzt dann auch deutsche Fische drin. Also was man hier nicht findet, sind also Scholle, Finkenwerder Art, Müllerin oder Matthias und sowas. Das gibt es hier natürlich nicht. Ne? So, jetzt die große Stärke dieses Buch oder warum mir dieses Buch ganz gut gefallen hat. Es hat am Anfang einen sehr verständlichen Seafood Guide. Wenn man sich also, und das ist ja ganz wichtig, wenn ich ein Fischbuch habe, dann möchte ja der Hobbykoch erstmal wissen, der möchte die Scheu vor dem ganzen Fischgedöns mal ein bisschen verlieren. Wie unterscheiden sich verschiedene Fischarten, beschreibt er, welche Textur besitzen sie, welche Gartechnik eignet sich am besten, welchen Fisch kann man roh essen, welchen nicht. Wie öffnet man Austern? Wie gart man Garnelen? Wie schält man Garnelen? Wie muss man den Darm rausholen? Wie werden Muscheln gereinigt? Wie filetiert man Fisch? Und so weiter und so fort. Das macht er mit wunderschönen Schritt-für-Schritt-Fotos auch, dass man es nachvollziehen kann. Klar, jetzt kann man sagen, ja, das findet man noch bei Insta oder bei TikTok oder wie auch immer.
Aber hier,
genau, hier machen sie das, er macht das wirklich ganz gut. Und danach kommen die eigentlichen Rezepte. Mediterran, asiatisch, so würde ich dieses Buch beschreiben. Einfache Küche. Also es ist wirklich eine tolle, einfache Küche. Es geht los mit Snacks und Appetizer, Sandwiches, auch so Buns und Burger, Wraps und mehr. Pasta und Reis ist ein Thema, wo sie dann die italienischen Einflüsse mit drin hat, auch mit Risotto. Vom Grill und dann noch aus dem Ofen und vom Herd. Also, man findet dann so Sachen wie Fischtacos, Pasta Vongole, Fischburger, Thai-Fischcurry, Teriyaki-Spieße, gegrillten Oktopus, Schwertfisch mit brauner Butter, Fisch im Bierteig. Es gibt ein Thunfisch-Risotto, was ich gemacht habe, was richtig köstlich ist. Das ist so All-in-One-Pot-Risotto. Mhm. Das war geil. Und man muss sagen, diese Rezepte, da ist nichts, finde ich, nichts Spektakuläres dran, sondern er stellt oder sie stellen immer das Produkt in den Vordergrund, also Fisch. Ja, das so. Und deswegen, Fisch braucht nicht viele Zutaten, sondern muss wirken, sozusagen.
Ja, und das von sich, Josh Neeland oder Nyland, das war ja sehr relativ komplex. Das
ja, ja. Ne? Das ist das nicht.
Okay,
ist das komplett gar nicht. Man kann hier wirklich jedes Rezept nehmen und machen. Und das ist, ich möchte mal fast sagen, es ist eine Gelinggarantie.
Mhm. Okay.
Ja. Es gibt auch ein bisschen Kritik, aber dazu komme ich gleich erstmal. Also optisch finde ich dieses, möchtest du eigentlich mal reinschauen?
Ja, ich möchte
reinschauen. Mach doch mal. Ja, also optisch ist das Buch, es fasst sich gut an. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Man merkt auch gleich, aha, okay, von den Farben her, von der Gestaltung her, es geht um Fisch. Die Food-Fotografie, das ist modern, das ist hochwertig. Da gibt es keine künstlich überladenen Teller, sondern es ist genau so, wie es dann nachher bei dir auf dem Teller aussieht.
Mhm.
Ja, das ist so. Eins möchte ich mal sagen, also wir gucken, ich habe immer so geguckt bei den Bewertungen von anderen, wie bewerten andere dieses Buch, und da gehen ja jetzt auch mal Grüße raus an Benjamin Cordes von Kaiser Granat.
Ja.
Das habe ich mir auch mal durchgeguckt. Also er lobt besonders die Verbindung aus Warenkunde und unkomplizierten internationalen Rezepten, das sagte ich schon, das ist tatsächlich so. Er bewertet das Buch mit 7,5 von 10 Sternen.
Ja.
Weil das alltagstauglich ist und so weiter und so fort. Jetzt komme ich aber mal so ein bisschen zu Kritik. Also
Kritik an der Kritik?
Kritik,
oder
was? Nein. Also. Warum er auch nur, sage ich jetzt mal, nur. Ich finde das Buch sehr gelungen und ich habe daraus sehr viel gekocht. Und so wie Benjamin Cordes, der hat sich das ja auch sehr zu Gemüte geführt, kommt er auf 7,5 von 10 Punkten. Und wir vergeben ja Kochputz. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu dieser Kritik, die ich in diesem Buch auch habe. Also, es gibt so ein paar Rezepte, wo ich so sage, ich weiß nicht. Orecchiette mit Sepia-Tinte beispielsweise. Da habe ich jetzt gedacht, also es geht mir jetzt nur, was das nachher ist, ob das lecker ist, es spielt jetzt keine Rolle. Aber Orecchiette mit Sepia-Tinte, habe ich gedacht, da muss ich jetzt Tinte kaufen und da muss ich jetzt Pasta machen. Ne? Nein, das musst du nicht. Du kaufst einfach nur Pasta, schwarze Pasta.
Ach so.
Schwarze Orecchiette habe ich nicht gefunden.
Okay.
Schwierig. Also da, na so. Und da habe ich gedacht, so. Und dann gibt es so ein anderes Rezept, knuspriges Fisch Kiew oder Kiew oder wie auch immer man das ist, das beschreibt ja als das tollste nostalgische Gericht und wie auch immer. Und dann denke ich so, guckst du, was ist denn das tollste nostalgische Gericht? Das ist einfach nur ein panierter Fisch.
Okay.
Also, ne?
Das ist
ein panierter
Fisch. Kaviar.
Ja. Okay. Das ist einfach nur ein panierter Fisch und
okay.
mit Panko. So.
Ja.
So, dann gibt es die Meerforelle Almandin. Da habe ich so gedacht, okay, guckst du dir mal an, was ist denn die Meerforelle Almandin? Das ist im Grunde das, was wir in Deutschland haben, die Forelle Müllerin. Also
okay.
gebratener Fisch mit ein bisschen Mandel
okay.
drüber.
Okay.
So. Also,
ja, aber
das ist jetzt, möchte ich mal sagen, vielleicht Kritik auf hohem Niveau, wo man sagt,
was ist denn jetzt die Kritik? Was ist die Kritik ist, dass es zu...
Sag du es mir.
Nein,
sag du
es mir. Ist zu trivial teilweise,
ist ein
oder
bisschen,
was?
Ja, okay. Es ist ein bisschen, wo ich sage, weiß ich nicht.
Okay.
Ja, habe ich so, komme ich nicht klar mit.
Okay.
Ja. Viel schlimmer finde ich Garzeiten.
Okay.
Wenn die nicht stimmen oder wenn die nicht passen, weil es gibt nämlich auch bei Amazon und so gibt es die eine oder andere Bewertung, da schreibt zum Beispiel eine Rezensentin, vermittelt die Begeisterung, bla bla bla. Ah, die Gefahr, einen frischen Fisch zu Tode zu braten, besteht bei dieser Lektüre deutlich weniger. Da habe ich gesagt, okay, das finde ich gut. Es ist tatsächlich so, dass er bei vielen Rezepten sagt, okay, die Garzeit ist super. Dann habe ich aber die Fischpastete gemacht. Ich liebe ja solche Sachen aus dem Ofen, wenn das so gegart ist. Da habe ich gedacht, oh, guck mal, also Garzeiten, Fisch und Garnelen soll ich 4 Minuten garen. Da habe ich gesagt, okay, das passt. Dann lasse ich die nochmal 10 Minuten stehen und ziehen. Dann muss das Ganze abkühlen. Und dann haue ich das für eine halbe Stunde in den Ofen.
Ja, dann sind die aber
erzähl mir nicht,
tot.
Ne? So, dann nicht tot, dann sind sie wirklich tot, ne? So, das ist also von daher, das ist bei 1-2 Rezepten habe ich dann gesehen, das ist irgendwie nicht so gelungen. Aber und das ist das große Aber, das ist vielleicht Kritik auf, wie sagt man,
kleinem Niveau.
So. Es ist ein wirklich schönes Buch. Es hat mich abgeholt, es hat mir Spaß gemacht, es macht mir auch weiterhin Spaß, weil wenn man sich irgendwo jetzt im Urlaub oder wie auch immer am Meer befindet und man hat so ein Buch dabei, man kommt auf wirklich tolle, tolle, neue Sachen. Jetzt abgesehen von dem panierten Fisch, aber man kommt auf wirklich tolle Sachen.
Aber die kann man auch
Sachen.
Mal machen.
Das ist Curry, ja lecker. Genau, das Curry, das ist sicher. Das Curry ist lecker, das Risotto ist lecker.
Dann bestellt man sich noch eine Portion Pommes für 7 Euro dazu und dann
so,
ist das
und
eine
dann
runde Sache.
Auch wieder. Ja. Dann passt es auch wieder. Nein, ich möchte das Ding wirklich loben, weil es ist wirklich gut gelungen. Man muss ein bisschen aufpassen. Es sind auch im Buch noch mehr Fischsorten drin, die wir nicht haben, die wir hier nicht haben. Er spricht dann beispielsweise, hab da noch mal eins gesehen, vom Whitebait. Also er bietet immer Alternativen an. Man kann das machen, kann das machen. Das ist wichtig, weil sonst würde es nicht funktionieren. Aber das muss man wissen, dass da auch noch durchaus andere Fische benannt werden, die's, wo man sagt.
Und wenn man googelt Alternative, ja, Kabeljau geht immer.
Kabeljau geht immer. Oder? Das ist doch so. So, aber jetzt. Wir vergeben ja auch Kochpots. Ich habe es ja eigentlich jetzt auch schon vorweggenommen. Auch ich gebe diesem Buch 7,5 Kochbots.
Oh, hast du einfach beim Ben einfach mal abgeguckt?
Hab ich einfach mal Grüße.
Ne? Ja, Grüße. Einfach mal abgeschrieben.
Nee, ich glaube, er fühlte so wie ich bei diesem Buch.
Okay, sehr gut. Ne? Und apropos Insel und Meer.
Ja.
Ich hätte jetzt ja hier einen...
Der Schnellkochpott.
Meine Lieblingskategorie.
Ja, ich weiß gar nicht, warum.
Was denn?
Wir veröffentlichen im Moment nur alle 3 Wochen, da kann man doch mal ein Buch mehr mit reinnehmen.
Ja, natürlich.
Na?
Das machst du doch auch so gerne.
So, und ich habe jetzt ein Buch, das könnte dich sogar interessieren.
Verrückt.
Na?
Ja,
pass
ich bin
auf.
Sehr gespannt. Auch die Hörer, die HörerInnen oder nur mich?
Nein, ich glaube, das interessiert alle, weil es mich auch interessiert. So habe ich dabei das Balearen-Kochbuch von...
Oh, okay.
Was denn?
Oh. Ja, ich frage, Balearen-Kochbuch, bin ich gespannt.
Wieso?
Dattel im Speckmantel?
Ja, eben nicht.
Ach, verrückt.
Ja, eben nicht, mein Lieber.
Ja.
das Balearen-Kochbuch von Jeff Köhler.
Ja.
Also Balearen sind natürlich die großen bewohnten Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.
Schön, dass du das geografisch nochmal eingeordnet hast.
Es steht auch vorne drauf.
Mhm.
Ne? Nein, es gibt auch da hunderte weitere Inseln, die aber nicht bewohnt sind.
Okay.
So, das sind natürlich eine Menge bekannter Klischees, wie du jetzt gerade auch schon sagtest.
Mhm.
Ne? Und hier der Autor Jeff Köhler, der räumt damit schon auch auf.
Mhm.
Das Balearen-Kochbuch gibt es seit April bei Faden ZS auf Deutsch. Und das hält sich eben nicht mit den gängigen Klischees auf. Mhm. Köhler ist US-amerikanischer Koch und Autor und lebt seit 96 abwechselnd in Barcelona und auf den Inseln. Mhm. Und das merkt man tatsächlich den jeder Seite. Der 352 sind sie übrigens, ganz schön dick. Seiten merkt man das an. Das sind 155 Rezepte für, wie ich finde, sagenhafte 39 Euro. Das ist aber eben keine so Hochglanz-Restaurant-Küche, sondern wirklich das, was in Familienküchen, Dorfcafés und auf den Wochenmärkten so tatsächlich auf den Tisch kommt. Zum Beispiel, was ich gemacht habe, menorkinisch gefüllte Auberginen oder hier ein Fisch mit Petersilien-Aioli und Kartoffeln oder hier ein Thunfisch mit Rosinen und Pinienkernen. Habe ich zum Beispiel gestern Abend gemacht, auf ibizenkische Art. Ne? Mhm. Super, lecker. Ja, also sind tolle Rezepte drin, ja. Sehr rustikal. Der behandelt die Inseln jetzt auch nicht so als eins, so als, ich sag mal, als ein Eintopf, sondern er bringt zum Beispiel die Aubergine, die gefüllte, ne, ist einmal diese vegetarische von Menorca und da gibt's eine mallorquinische mit Fleisch und zeigt da ein bisschen so die verschiedene Geografie der Inseln und die eigene Küchenhistorie, die sie haben. Dazu gibt's immer kurze, spannende, einleitende Texte über Märkte, Feste, Traditionen, Grundtechniken oder halt über das Gericht. Die allermeisten Zutaten bekommt man tatsächlich überall hier im gut sortierten Supermarkt. Bei einigen Sachen wie Sobrasada oder so, das ist diese mallorquinische weiche
Fettwurst,
da muss man vielleicht doch mal ins Internet, das ist aber kein Problem eigentlich, zum Beispiel Fett à Soyer oder so, gibt es ja bei dir in einem Ort, ne? Ja. Die versenden. Das
ist auch geil, gibt es ja bei dir. Gibt es bei dir im Dorf, oder? Ja, klar. Ja,
das ist ein Versandhandel, da kann man alles, so. Super Produkte aus Mallorca.
Ja, oder der Mallorquiner. Ne?
Das genau, der hat keine Sobrasada. Aber, nee, hat er nicht.
Okay, ja.
Aber Fetter Soyer zum Beispiel, sogar in Bio-Qualität.
Ne? Ach, guck mal.
Also, ja. 39 Euro für ein Kochbuch mit 155 rustikalen und dadurch außergewöhnlichen Rezepten, fernab von mediterranen Klischees. Mhm. Könnte so eins meiner Lieblingsbücher werden.
Guck mal.
So, ne? Und du blätterst noch, findest es doch spannend, oder?
Ja, ist ja.
Nicht?
Jetzt so am Ding, also doch.
Das ist alles sehr, sehr rustikale, einfache Landküche, ne?
Ja, aber es ist schon hochwertig fotografiert, ne?
Ja,
es
das
ist
stimmt.
Jetzt nicht, also sieht nicht aus wie Landküche, ne?
Nee, aber ist auch ehrlich fotografiert. Also zumindest, wenn ich das koche, sieht das mindestens so aus, wenn nicht noch besser. Ja, gut, haben wir das.
Haben wir das.
Links natürlich wie immer bei uns in den Show Notes kann man sich das Buch anschauen und
das ist eine gute Sache.
Das ist eine gute Sache.
Absolut.
Ne? Und jetzt kommen wir aber
zu deinem nächsten, Premium-Buch.
Ja, nicht zur nächsten Insel, aber zum nächsten See. Ne?
Check 2.
Und zwar Tegernsee Kitchen, meine neue Landküche von Anja Schmidt. Anja Schmidt ist deutsche Foodbloggerin, Content-Creatorin, wie man jetzt so sagt, oder Influencerin. Die ist unter ihrem Blognamen Tegernsee Kitchen bekannt.
Ja.
Die lebt seit 2015 genau eben an dem Tegernsee. Ist so ein, wie man so sagt, Third Culture Kid, also deutsch-schottische Eltern, wurde in New York geboren, wuchs da und in Nairobi und in Bonn und überall auf, keine Ahnung. Also ist weit rumgekommen. Absolvierte ein Diplomstudium in Lebensmitteltechnologie und ein VWL-Studium und 2020 tatsächlich noch auch Ernährungswissenschaften. Und nach mehreren Jahren im deutschen Einzelhandel und im Aufbau digitaler Startups fand sie dann nach einer beruflich belastenden Phase, fand sie dann zum Kochen. Auslöser war damals irgendwie so Burnout und ich sag mal Burnout, kann man es glaube ich so nennen, ne? Mit Rückenschmerzen und Gedöns und
eine chronische,
aber die war chronischer Krankheitsfall im Familienumfeld. Dann machte sie 2018 so eine Challenge, jeden Tag ein neues Gericht kochen und zu posten. Und daraus entstand der Blog Tegernsee Kitchen und 2019 entschied sie sich dann tatsächlich damit hauptberuflich selbstständig zu machen. Auf ihrem Insta-Kanal zum Beispiel hat sie, also Tegernsee Kitchen heißt ja auch klar, hat sie über 80.000 Follower. Da präsentiert sie vorwiegend vegetarische, saisonale, regionale Gerichte und ihre Food-Fotografie und so ein paar Einblicke in ihrem Leben am See. Alles so ein One-Woman-Business. Erstellt dann den kompletten Content. Das macht sie jetzt auch für Kunden und bietet auch 1:1 Ernährungscoachings an. Sie ist eben halt auch Kochbuchautorin. Das erste Buch von ihr war das Diabetes-Kochbuch. Und jetzt aktuell Tegernsee Kitchen, meine neue Landküche. Ihre kulinarische Philosophie soll dabei sein, so die Verbindung von Genuss mit Verantwortung für Gesundheit, Umwelt, Tierwohl und Regionalität. Es gibt noch einen weiteren Untertitel, so steht er bei Amazon, der lautet noch Nachhaltige regionale Küche neu gedacht, 80 saisonale Rezepte voller Geschmack. Aha. So. Das soll also nachhaltig, regional, saisonal, neu und geschmackig soll es also sein. Ja, da hat, glaube ich, das da hat das Marketing jedes Buzzword untergebracht, was geht. Gehen wir doch da mal rein.
Das Erste, was ich sage, darf ich das vorwegnehmen?
Ja, du darfst alles vorwegnehmen.
Das Erste, was mich erstaunt, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt Tegernsee Kitchen. Das ist es nicht.
Ja, aber das ist. Aber ihr Name ist von ihrem Blog ist ja
das
so, was
weiß
sie da lebt.
Das weiß ich, aber damit muss man als Erstes aufräumen, wenn man schon so ein Marketing-Zeug da hat, dass es eben nicht jetzt hier die Tegernseer Landküche
ja,
ist. Ne? So.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ja,
da kommt also für jemanden, der wir wissen das natürlich, ja, weil wir uns ja damit beschäftigen, weil das auch ein Blog ist und so weiter. Aber wenn jetzt einfach jemand zuhört und sagt, so, jetzt kaufe ich mir dieses Tegernsee-Ding. Nein, das ist nicht Tegernsee-Kitchen im Sinne von Küche
ja, genau,
kochen am Tegernsee.
Genau, so. Also man, ja.
Nur, dass ich das mal gesagt habe.
Ja, ja, ich komme dazu. Es sind also tatsächlich, steht ja dann im Untertitel 80 Rezepte, es sind 100 Rezepte tatsächlich. Ja. Da sind jetzt natürlich Dressings und Grundrezepte mitgezählt, aber das macht man ja eigentlich so. Und warum sich da der Verlag entschieden hat, eher zu untertreiben, weiß ich jetzt nicht, bleibt ihr Geheimnis, aber ist ja besser so als andersrum. Also es sind 100 Rezepte tatsächlich. So, gehen wir mal nachhaltig. Kann man sagen, ja, das ist's. Die Rezepte sind allesamt vegetarisch, bis auf 8 Rezepte oder 10 oder ich weiß nicht genau, 8 bis 10 Rezepte Süßwasserfisch, natürlich aus einer relativ nachhaltigen Zucht dort. So viel See muss dann doch sein, aber das finde ich ja eher gut, wenn man so ein bisschen undogmatisch ist. Ne? Pesketarische Ernährung ist ja super. Regional, das, ja, und da kommen wir dann, was du gerade sagtest, das ist es mit Abstrichen. Das heißt wahrscheinlich wohl regional so weit wie möglich. In den Rezepturen bemerkt man diese Regionalität nicht. Ja. Jetzt außer natürlich beim Fisch oder bei dem nicht vorhandenen Fleisch so, ne? Aber sie verwendet Auberginen, türkische Paprika, Süßkartoffeln, Ingwer, Zitronengras, Pekannüsse, den ganzen Kram, den wir alle tagtäglich nutzen.
Klar. Und ne? Olivenöl und Gedöns, ja.
Oh ja, genau, ja, natürlich. Ja. Und da ist ja dieser Begriff regional, der ist ja so ein bisschen auch vom Nahrungsmittelhandel abgenutzt. Aber ist natürlich toll, wenn man so viel wie möglich aus seiner nahen Umgebung bezieht. Das ist natürlich gut, aber ob das jetzt wirklich regional ist, also Avocado und. Ja. Das ist ja alles von überall her. Ne?
Ja, nur nicht ist sehr, regional.
Ja, es ist sehr, sehr international, ne? Ja, tatsächlich ja, ja. So. Ja, ja. Saisonal ist auch so ein Begriff. Ne? Der ist ja auch, klar, ist natürlich nachhaltiger durch kürzere Transportwege, leckerer, weil natürlich im Idealfall optimal gereift und gesünder, weil es dadurch mehr Nährstoffe enthält.
Ich finde, dieses Saisonal ist sowieso komplett obsolet, ne?
Ja, findest du?
Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich, also möchte ich sagen, dass ich finde das wirklich mittlerweile, es müsste man lernen. Ja? Man müsste den Kindern schon an die Hand geben oder es müsste im Supermärkten Kalender hängen. Pass mal auf, Freunde, es ist gerade nicht Erdbeerzeit. Ja? Es ist gerade nicht Pflaumenzeit oder es ist gerade nicht Avocadozeit und Mango und so weiter und so fort. Ich finde, das sollte gelernt werden, weil die Supermärkte und auch hier, weil wir es gerade von Sylt haben, wir haben einen super großen Gemüsehandel dort, wo ich einkaufen gehe, der vom Festland morgens beliefert wird, morgens mit dem ersten Zug irgendwie um 5 Uhr und dann haben die das. Und die beliefern auch die Hotels. Fakt ist, dass die alles haben. Von Januar bis Dezember alles. Und wenn dann so ein Hotelier kommt, das hat der Chef, mit dem hatte ich mich mal unterhalten, der sagt dann, ja, also wenn wir im Oktober keine Erdbeeren haben, dann flippen die hier aus. Wo ich sage, ja, aber das ist doch, ja, die brauchen Erdbeeren für, weiß der Kuckuck, für Desserts, ja, für Gedöns, ne, wo ich sage, aber die schmecken doch gar nicht, das ist doch Quatsch. Der sagt, das ist verpackte Ware aus dem Zuchthaus also in Afrika oder, ja, keine Ahnung was. Also ich übertreibe jetzt. Ja. Aber sagt er, alle wollen immer alles da haben. So. Und kaum einer hat sich damit beschäftigt, du, pass mal auf, ist doch gar nicht die Zeit.
Ja, außer jetzt haben beim Spargel. Gerade,
ja natürlich, das kriegt man ja sichtbarer. Ja. Oh, haben wir schon Randale? Ja. Monika, bitte, ziem dich. Ja. Nein, aber es ist doch jetzt gerade Sommer, wir haben jetzt Kirschenzeit, jetzt kommen die Pflaumen, jetzt Pfirsiche, Nektarinen, isst doch das. Du brauchst jetzt keine Mango, du brauchst jetzt keine Ananas. Das ist eigentlich ist das gar nicht die Zeit. Und Orangen schon mal gar nicht. Ja, und so weiter und so fort. Aber das muss man eigentlich lernen. Man muss den Leuten das an die Hand geben.
Na, es gibt aber viele, es gibt aber viele Bücher, die darauf einzahlen und so einen Saisonkalender dabei.
Ja, ich weiß. Stefanie Hiekmann hat auch wieder ein neues gemacht. Ja. Auch hier Katharina Seiser hat das in ihren Büchern auch immer drin. Es gibt Autoren, die das wirklich unabdingbar zur Schau stellen. Und sagen,
beziehungsweise ganz viele gibt es ja, die nach Jahreszeiten
sortieren. Auch so.
Und da komme ich mal zurück auf das Buch, weil das heißt ja hier saisonal. Und das Buch, muss ich sagen, da muss man sich als Leser selber drum kümmern, ne, wie du sagst, weil das Buch gibt hier keine Einleitung oder keine Kapitelstruktur oder sowas. Ne? Das ist dann, das klingt gut saisonal, aber da wird man nicht an die Hand genommen.
Okay. Ne? Ja. Ja, so ein Marketing-Ding. Ne?
Ja.
Schreibe ich auch nochmal rein.
Ja, genau. Also neu soll es auch sein. Ja, habe ich jetzt nicht so richtig gefunden. Es gibt ein paar weniger außergewöhnliche Geschmackskombis, wie zum Beispiel, hier gibt es einen Obstsalat aus vielerlei Beeren mit Mango, Avocado, Chili, Olivenöl und Basilikum, so, oder einen herzhaften Porridge mit Miso und Ei. Könnte man sagen, ja, das ist schon eher neu. Ansonsten, ich sage jetzt nicht, das ist ein alter Hut, aber das wirkt schon alles relativ vertraut, sage ich mal. Ne? So. Die Zubereitungszeiten sind auch alle einfach und bekannt. Das muss man aber auch sagen. Das Buch richtet sich prinzipiell an Menschen, die sehr wenig oder noch sehr wenig in der Küche stehen. Also es ist eher was für Anfänger. Manchmal sind nette Seiten und Sachen dabei. Zum Beispiel Anja macht den Ansatz ihrer Tomatensoßen im Ofen. Also sie röstet Tomatenzwiebeln nicht im Topf, sondern bei 200 Grad 30 Minuten packt sie das in den Ofen. Hinterher wird das püriert und dann noch mit ein paar Zutaten zu Ende gegart vielleicht. Das kann man ja so machen, ist mal ein anderer Weg. Das gibt ein bisschen andere Struktur. Das ist auch mal nett. So, also, ne? Aber ansonsten, wenn man jetzt erfahrener Hobbykoch ist, dann erfährt man jetzt nicht so viel Neues. Will das Buch aber auch, glaube ich, gar nicht für solche Menschen da sein.
Ist mir so ein Fanbuch dann?
Apropos Tomaten, habe ich ein bisschen geärgert bei dem Rezept für das Tomaten-Linsen-Curry. Da steht bei den Zutaten, zieht Tomaten.
10.
10?
Oh wow.
Was kauft man dann?
10.
10 Tomaten. Was für Tomaten kauft man dann?
Noch Fleischtomaten.
Ja, so normale Tomaten, oder? Ja. Habe ich auch gemacht.
Falsch? Okay.
Weil es wurde sehr viel. Ne? Mhm. Es wurde sehr viel und auch die angegebene Würzung hat keinen Erfolg gezeigt.
Okay.
Und ich sah hinterher, als ich mir dann genauer angeguckt habe, sah ich auf dem Foto, oben links in der Ecke, sind es Kirschtomaten.
Ah.
So, auf einmal machte alles Sinn. Mhm. Aber das hat mich so ein bisschen geärgert. Mhm. Kriegt man immer noch lecker hin, kein Problem, muss man nachwürzen.
Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen.
Ja, aber das war nicht ein bisschen ärgerlich. Das ist dann schon ein, hier guck mal, das ist, was
naja, ich, da ich finde, schon? Ich finde so Angaben, muss ich dir ehrlicherweise sagen, hier, man das nehme, ist das Rezept. Ja. Wo ist die Kirschtomate? Wo ist denn die Kirschtomate? Achso, da oben im Bild.
Ja.
Ach Gott, da muss aber drauf kommen.
Da muss das Bild studieren. Das ist so ein typisches Instagram-Bild, wo viel los ist. Ne? Da liegt viel Limette. Ja,
das ist nicht so sexy. Nee. Nein, aber generell, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Wenn die Rezeptierungen schreiben, eine Zwiebel, eine Kartoffel, Ne, so, das, und eine Karotte.
Das ist, finde ich, okay.
Ja, aber
ich finde
ja
das okay. Ja, man kann da Gramm hinschreiben,
ja, ja,
aber weiß, ob die Karotte jetzt, ob die jetzt wie ein kleiner Finger oder wie ein, ja, Unterarm ist. Ja, da, wenn eine Karotte magst, nimm halt mehr, wenn nicht, dann. Also, das finde ich okay. Und auch die Tomaten, wenn da steht 10 Tomaten.
Dann nimmst du 10 Tomaten.
Aber ich habe so diese normalen, weißt du, diese Eiertomaten, diese, ja, San Marzano, ja, ja, einer, die,
oh,
sind
Gott,
halt, ja.
Aber oh Gott. Ja, ja, ich kann es mir richtig vorstellen, wie du in der Küche stehst. Du hast ja oft solche Fails.
Ja, ja, natürlich, ja, weil ich bin so, ja, minder bemittelt, was dir ja nie passiert.
Ja.
Ja, du bist, nein, ja, nein.
Du, Herr es Linke, gibt den Sammler und es, ja, gibt den,
natürlich,
besseren Koch.
Du bist, so, das bist ist so großartig. Alle sagen das. Ne? Alle sagen das.
Naja, also ich hätte tatsächlich auch 10 Tomaten gekauft. Das muss ich, ja, dir ehrlicherweise,
ja,
sagen.
Also 10 Tomaten sind, na egal, gut.
Nee, nicht egal.
Anyways, ja, ja, ja. Gut, so, aber müssen wir jetzt nicht drauf rum.
Nein, halten, um Gottes Willen.
Gut. Lecker ist das übrigens alles. Ne? Mhm. Und da sind wir auch beim letzten Punkt des Marketing-Satzes, hier Geschmack, ne? Mhm. Soll ja geschmackig sein.
Mhm.
Das ist alles relativ simpel zu kochen und daher eine sehr produktorientierte Küche.
Mhm.
Und das ist bei guten Produkten dann wirklich auch alles wunderbar.
Mhm.
Ich sag mal kurz, was es denn überhaupt gibt. Es fängt an, das erste Kapitel, Flocken, Frucht und Eierspeisen. Da gibt es einen Grießpudding mit Nektarinen oder ein pochiertes Ei mit Erbsenmus auf Röstbrot zum Beispiel. Dann haben wir das zweite Kapitel, Kleines für zwischendurch. Da haben wir Crostini mit Burrata, Sardellen und Johannisbeeren. Burrata ist gerade so ein Ding, ne? Instagram würde zusammenklappen ohne Burrata. Burrata, glaube ich, gerade.
Echt?
Ja. Jeder über Burrata ist gerade inflationär.
Nein, wirklich?
Ja. Auf, ist dir das nicht aufgefallen?
Nee, habe ich nicht.
Nein, sieht doch super auf den Fotos aus. Ne? Dann reißt den so auf, dann suppt er so. Das,
ach so,
ja,
okay.
Na, na gut, also ich habe das Gefühl, Burrata ist gerade omnipräsent.
Okay.
Gut.
Ja,
mein, also da gibt es auch noch hier, wir waren bei Kleines hier zwischendurch, da gibt es gegrillte Artischocken oder die gerade unvermeidlichen eingelegten roten Zwiebeln.
Die hat ja jeder, ne?
Die hat gerade jeder, ist auch Trend. Suppe und Curry gibt es, Kürbis Gazpacho, Süßkartoffelsuppe oder eine schnelle Ramen. Dann haben wir ein Kapitel Salat und Gemüse. Da gibt es einen Fenchelsalat mit Zitrusfrucht und
Mango?
Burrata.
Burrata. Oh, okay. Burrata.
Ja, Grünkernsalat oder gerösteten Blumenkohl auf Bohnencreme, auch sehr lecker. Dann haben wir Sandwiches, ein Kapitel. Da gibt es ein Rezept für Kartoffelsemmeln, also für Kartoffelteig, Brötchen aus Kartoffelteig.
Mhm.
Toasted Cheese mit Kimchi und Spargel. Oder Sabish, das ist so ein israelischer Streetfood-Klassiker, ein Sandwich.
Mhm.
Ein bisschen Fisch, das sind die 8 bis 10, ich weiß nicht, müsste ich mal nachzählen, 8 bis 10 Fischrezepte. Da haben wir eine gebeizte Lachsforelle auf Tomatensalsa oder Fischtacos. Das ist auch alles wunderbar. Oder ein Ceviche. Traditionelles anders gedacht gibt es ein Kapitel. Das ist das Kapitel, was man am ehesten mit der Tegernsee-Region, also Oberbayern ist das, nahe der österreichischen Grenze, in Verbindung bringen kann. Da gibt es zum Beispiel einen herzhaften Kaiserschmarrn mit Gemüse. Ne? Wo wir sind mit einem Eierkuchen.
Ja. Ja.
Der würde auf Sylt dann 29,90 kosten.
Doch, wenn es reicht.
Ja,
wenn es reicht. Das ist ja.
Klassische Käsespätzle sind dabei. Da ist jetzt, finde ich jetzt nichts neu gedacht, aber sind ja auch klassisch. Oder ein Gemüsestrudel mit Bergkäsecreme. Pasta, Risotto und Pizza gibt es. Eine rote Beete-Risotto oder eine Spargel-Carbonara oder ihr Lieblingsgericht Pasta alla Norma. Kuchen und Gebäck haben wir mit einer Zitronen-Ricotta-Torta oder einem baskischen Käsekuchen oder Pastel de Nata. Ein schönes Rezept, da machst du den Teig mal selber. Hm, hast du gerade aufgeschlagen.
Mhm.
Da wird kein gekaufter Blätterteig genommen. Das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Finally, am Schluss.
Aber macht man die nicht eigentlich mit Plunder? Ist das nicht,
das ist ja, das ist eigentlich Blätterteig, ne? Ich glaube, oder?
Ist das Plunderteig? Also, ich meine, das ist Plunderteig. Ne?
Okay.
Also, sie macht ja keinen Blätterteig für
Pastel. Ja, doch,
oder?
Doch. Der wird so, aber ist nur so viermal die, gefaltet.
Ja.
Ich habe sie noch nicht gemacht.
Ja,
wollte ich machen.
Ja, das ist ja wie Dings. Das ist ja wie, diese Zimtdinger von Hamburg. Da, wie heißen die?
Franzbrötchen.
Franzbrötchen ist ja auch kein Blätterteig, sondern Plunderteig.
Ne? Okay. Ist das so? Ich bin da nicht so.
Ich weiß, du bist
ja,
mehr
ich
so
weiß,
der Sammler.
Ja, du ja, bist du so bist der. Natürlich der Beste. In allen Bereichen. In allen Bereichen ist der Linke
sagen
der Beste.
Alle.
Sagen
alle.
Sagen
alle.
Ja.
Mhm.
So, also ich sagte, finally, Dressings und Soßen gibt's noch. Ne? Mhm. Da haben wir verschiedene Vinaigrettes, Mayo, Ketchup und zwei Pesti oder Pestos. Mhm. Peste. Pestos sagt man, glaube ich, in Deutsch. Also 100 Rezepte sind's auf 238 Seiten. Mhm. 40 Euro kostet das. Erschienen beim BLV Verlag. Das ist ein Imprint, wie es heißt. Also so ein quasi so ein Unterverlag oder Sublabel des GU Verlages. Den kennt man vielleicht eher. Das ist ein, ja, wie du gerade schon sagtest, ein Buch für Fans von Anja mhm. Schmidt. Gibt auch so zwischen den Rezepten einige persönliche Einblicke. Oder es für Menschen, die anfangen wollen zu kochen, beziehungsweise auf der Suche nach Inspiration für so eine einfache, gemüseorientierte Jeden-Tag-Küche sind. Dafür kann man das gut nehmen. Das ist alles total alltagstauglich, gesund, schmackhaft. Schön fotografiert ist es alles, sehr, sehr Instagrammable, hat so einen Instagram-Style auch. Wer Anjas Profil mag, wird dieses Buch hier lieben. Es sind auch schöne Mood-Fotos dabei.
So, jetzt mach es nicht so
spannend. Klar, übersichtlich bitte, rezipiert.
Bitte. Was denn? Mach es nicht so spannend jetzt. Was haust du raus an Punkte, an Kochbots?
Wenn man das Marketing-Sprech außer Acht lässt,
dann kommst du
bleibt auch. Da eine wunderbare Inspirationsquelle für eine einfache, alltägliche, gemüseorientierte.
So ist's.
Küche, auch für dich. Mhm. Und wir vergeben Kochbots. So, ja. So von 0 bis 10 Kochbots und ich gebe diesem Buch 7 Kochbots.
Guck mal.
Na?
Siehst du?
So, und wir haben uns mit Anja unterhalten.
Das ist so.
Und da hören wir jetzt mal rein. Mhm. Ne?
Das Interview.
Herzlich willkommen, Anja. Freut
Vielen
uns
Dank für die Einladung.
Sehr. Ja. Es gibt ein neues, ich glaube, dein zweites Buch ist Tegernsee.
Es ist tatsächlich das zweite, ja.
Ja, Tegernsee Kitchen heißt das. Mhm. Fangen wir doch direkt mal groß an. Was ist denn, was macht denn für dich das Leben am Tegernsee aus?
Da muss ich sogar ein bisschen einen Umweg machen, weil ich ja klassisch zugereist bin am Tegernsee. Ich weiß nicht, ob ihr diese Thematik kennt hier, aber ich bin in New York geboren und in New York und Ostafrika aufgewachsen und war eigentlich überall so auf der Welt unterwegs. Und
auch in Bonn hier um die Ecke.
Auch bei euch im Rheinland länger, ja, genau. Genau, und bin eher durch einen Zufall am Tegernsee gelandet. Und heute würde ich sagen, um auf deine Frage zu antworten, ich liebe einfach die Natur. Es ist ein absolutes Geschenk, hier zur Tür rauszugehen und entweder in den Wald, in den See, auf den Berg. Das ist für mich heutzutage, die durchaus auch Großstädte, Metropolen liebt, aber ein absoluter Luxus.
Und wenn du jetzt an die Leserinnen außerhalb deiner Region denkst, was möchtest du denn den Menschen so in Köln oder Berlin oder wo auch immer mit deiner Tegernseer Landküche so mitgeben?
Ich würde
die
gerne
noch verhaftet sind in der Metropole.
Ja, genau. Dass es im Kern, dass es wert ist, sich mit seinem Essen zu beschäftigen. Ich glaube, heutzutage ist natürlich immer die Frage, in welcher Bubble man sich so bewegt, gerade auch auf Social Media. Aber Essen ist ja oft auch so zum Optimierungsfall geworden. Es ist natürlich extrem vielschichtig von Identität, Bildung, Kultur. Wir essen jeden Tag. Es gibt die eine Gruppe, die gefühlt nur Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen möchte und alles damit optimieren. Und die anderen, die irgendwie in ihrem Job versuchen, das Essen einfach mitzuziehen. Die haben eine Familie zu Hause, es nimmt viel Zeit. Also es ist irgendwie so ein Thema, was total komplex geworden ist. Aber am Ende des Tages geht kein Weg darum herum zu sagen, okay, ich schaue mir einfach mal an, was ist eigentlich gutes Essen für mich? Was bedeutet gutes Essen in der Produktion? Alles greift irgendwie ineinander. Ja, wenn ich mich um mich selbst kümmere und schaue, ob ich gutes Essen auf den Tisch bekomme, dann pflege ich auch direkt ganz viel anderes mit dazu. Mhm. Also es ist wert, einfach mal mit etwas Ruhe und Zeit drauf zu schauen, ja, was wir warum essen.
Okay.
Pflege ist das Thema. Was machen denn die Rückenschmerzen?
Die sind weg. Die sind weg.
Und was hast du umgestellt? Also das geht ja raus an viele, die zuhören, die Rückenschmerzen haben. Die können das mit dem, also das hast zumindest du geschafft. Die Rückenschmerzen sind weg durch eine Ernährungsumstellung. Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden?
Naja, es ist deutlich vielschichtiger. Das war so okay. Der Punkt, der Einstiegspunkt. Also ich hatte so klassisch sehr viel gearbeitet und habe irgendwann mal diese Rückenschmerzen entwickelt, die für mein Empfinden chronisch waren und kein Arzt, kein Therapeut, keiner konnte mir so richtig helfen. Also habe ich mir gedacht, okay, ich habe zwar Lebensmitteltechnologie studiert, aber so richtig damit auseinandergesetzt, wie ich esse und warum, habe ich nie. Und ich dachte einfach, vielleicht ist das ein Hebel. Und dann habe ich mir eine Challenge gesetzt, zu sagen, okay, du versuchst einfach frisch zu kochen, also jeden Tag drauf zu schauen, was esse ich denn, zu gucken, dass es, ich lebe natürlich an einem Ort, wo es viel, viel Frische gibt. Damals habe ich auch noch Fleisch und Fisch gegessen. Und schau einfach mal, was mit mir passiert, wenn ich das mal ein Jahr lang durchziehe. Und weil ich aus der Tech-Branche kam, zwar nie irgendwie Social Media affin war, aber ich dachte, okay, jetzt mache ich da ein größeres Projekt draus und stelle es auf Instagram ein. Was aber dann passiert ist, ist viel mehr als einfach, ich habe angefangen, besser zu essen, sondern ich habe dann halt gefragt, okay, warum esse ich das? Und was ist eine Geschichte hinter einer Mahlzeit? Und wo kommt jetzt das Lebensmittel her, was da reingeht? Und mit diesen Fragestellungen entstehen ja ganz, also die sind eigentlich viel weitläufiger. Essen ist so wie ein Vehikel, aber man stellt ja dann direkt auch damit in Frage, okay, warum habe ich denn eigentlich früher nicht so gegessen? Und warum habe ich mir nicht die Zeit genommen? Und warum habe ich das vielleicht nicht gewertschätzt? Und so verschieben sich durch diese Fragestellung, so war es zumindest für mich, durch diese Fragestellung eigentlich ganz grundsätzliche Lebensentscheidung. Und wenn ich auf meine letzten 10 Jahre schaue, hat sich auch wahnsinnig viel verändert. Also ich kam aus dem Startup-Umfeld und heute, glaube ich, immer noch unternehmerisch tätig, aber halt sehr basierend auf meinen eigenen Regeln, wie ich leben möchte. Das ist nicht einfach, das werdet ihr auch wissen, ne? Das ist mit vielen Fragestellungen verbunden, aber es ist viel ehrlicher an dem dran, wie ich gerne leben würde. Und das Essen hat mich dabei begleitet.
Ja, aber jetzt nimm uns mal mit, also wer den Tegernsee kennt, der weiß, das ist ein See, da gibt es wahnsinnig viel Fisch, also Renke, Saibling, Lachsforelle in diesen Töpfen da. Außenrum ist Wald, weil du sagst, da ist alles so frisch. Richtiger landwirtschaftlicher Anbau findet ja da nicht statt. Ne? Da ist ja, was wird denn da so produziert? Also wo kommt denn die Frische her?
Ja, also vor allen Dingen von Gemüsehöfen. Also es ist an beiden Enden hier des Sees gibt es zwei Höfe, die, also das ist jetzt meine direkte Nachbarschaft, die ganz klassisch und biologisch auch anbauen. Und meine Küche selbst ist sehr gemüselastig. Genau, der Fisch kommt ja aus einer Zucht vor Ort. Das weiß natürlich jeder, der sich mit Fisch beschäftigt, dass so ein Saibling nicht einfach aus dem See kommt, sondern das ist natürlich hier dann vor Ort gezüchtet. Und dass eine Renke ja und auch mal ein Hecht aus dem See kommt. Aber das ist natürlich die Frische, weil es direkt vor Ort passiert.
Ja, ja.
Und wenn man Fleisch isst, was ich am Anfang auch noch gegessen habe, dann ist da halt natürlich auch ein Umdenken, dass man sagt, okay, wo sind denn hier Höfe, die noch sehr traditionell produzieren? Also es sind dann Höfe, die haben irgendwas zwischen, weiß nicht, 20 und 30 Vieh. Die geben entweder Milch in die Milchwirtschaft, die hier auch am See, da gibt es eine Vereinigung aus Bauern, die daraus Käse produzieren. Und dann gibt es die ihre Kühe dann schlachten. Aber es ist halt, ich hatte mal ganz am Anfang ein Gespräch mit einem Landwirt hier, der gesagt hat, ich brauche kein Biosiegel, ich bin mein eigener Biosiegel, weil ich halt noch so produziere wie meine Vorfahren. Die Kühe kommen im Frühling auf die Weide und dann auf die Alm. Und genau. Also im besten Fall wird so gemacht.
Ja, das war so mein Thema, wo ich so, das ist der erste Eindruck. Man hat dieses Buch in die Hand genommen und gesagt, okay, es ist Tegernsee Kitchen, jetzt bin ich mal gespannt, was bietet mir denn jetzt der Tegernsee an Kitchen? Und das Erste, es geht dann los mit Obstsalat, Mango und Avocado, wo ich gedacht habe, oh, die wachsen jetzt am Tegernsee nicht so. Und dann, es ist Auberginen, Artischocken, Ramen, Curry, Miso, Kimchi. Da denke ich so, da habe ich jetzt nicht erst den Tegernsee vor Augen, oder?
Das ist auch nicht, es ist auch nicht ein Kochbuch, mit dem du kannst hier mit kochen mit all den Sachen, die es nur am Tegernsee gibt.
Nein, das ist richtig. Aber es gibt vor, das zu sein. Das ist ja Tegernsee-Kitchen. Da habe ich dann Schafe, ich habe den See, ich habe Bilder, wie du mit den Füßchen da im Wasser und so. Das ist ja alles zauberhaft gemacht. Aber der Eindruck ist, es täuscht erstmal, oder? Oder bin ich falsch?
Also, ich würde weder sagen, es ist keine gezielte Täuschung und du bist auch nicht falsch, wenn das deine Wahrnehmung ist. Also, ja, aber es war nicht das Ziel zu sagen, alles, was am Tegernsee wächst, ist in diesem Kochbuch verarbeitet. Das ist eher ein sehr persönliches Kochbuch über meinen Weg und sicherlich nicht in klassischer Natur. Genau.
Ich glaube, der Kochblock mit dem Namen war ja auch zuerst da, aus dem entstand.
Ja,
ne?
Entstand vor allen Dingen aus dem Ort.
Genau. Jetzt hast du ja mit dem Mix von gutem Essen und so ein bisschen Lebensratgeber, scheinst du dir bei Insta einen Nerv getroffen zu haben. Woher kommt deiner Meinung nach diese Popularität von gerade, ich sage jetzt so mal, Lebenshilfe?
Sticht die Lebenshilfe so sehr hervor?
Nee, aber auch. Also das ist ja, die Ernährung hat ja schon einen großen Gesundheitsaspekt wegen dir und deiner Historie. Und es sind ja immer wieder auch so Lebenshilfe-Posts bei Instagram dabei. Bist du da mehr Entertainerin oder bist du vielleicht wirklich Impulsgeberin für deine Community? Wie ist da so dein Feedback?
Also ich glaube, es ist Impulsgeberin. Was ich tatsächlich sehr regelmäßig erhalte und das auch für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit auf Social Media ist, dass meine Community sagt, ich komme sehr authentisch rüber oder mein Content ist authentisch. Und das ist zwar eine absolute Gratwanderung in dieser Zeit, aber ich sage immer, ich möchte meinen Social Media Kanal nicht betreiben, indem ich irgendwie Tänze vormache, sondern es soll eine Inspiration sein am Ende des Tages, das war es von Anfang an und soll es auch heute nach wie vor sein, zu sagen, okay, ich stelle mich in meine Küche und koche etwas Gutes, überlege, wo die Zutaten herkommen, kenne vielleicht die Menschen dahinter und beschäftige mich in diesem Prozess auch mit mir, weil wenn ich mich eine Stunde in die Küche stelle, dann ist es ja, das ist ja fast revolutionär in dieser Zeit, wo man eigentlich immer zum Telefon greift und sagt, okay, wo ist die nächste E-Mail, was ist der nächste Instagram-Post, sondern man beschäftigt sich halt mit sich.
Mhm. Es scheint ja so, dass dein Leben so ein Sehnsuchtsmodell für viele Menschen ist. Ne? Siehst du dich so als Role Model irgendwie? Bist du Vorbild?
Also ich würde nicht rausgehen und sagen, ich bin jetzt Vorbild der Nation. Aber ich weiß schon, dass ich mein Leben sehr verändert habe, indem ich halt lange in dem Rat Race mitgelaufen bin und immer mal gesagt habe, okay, ich versuche etwas zu verändern. Und diese Veränderung fing mit Essen an und hat sich dann über Job und wie ich lebe, wie ich meinen Tag gestalte, durchgezogen.
Hast du da?
Das ist sicherlich so ein bisschen Sehnsuchtsthema.
Ja, hast du einen Rat für Menschen, die ähnlich wie du aus ihrem Trott irgendwie ausbrechen wollen, vielleicht auch ohne finanzielle Mittel oder gerade auch?
Ja, also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. Also ich wohne hier nicht in der großen Villa am See. Es ist nicht so dieses vielleicht, was man denken könnte. Der Rat ist, sich selbst die Frage zu stellen, ob ich das, wie ich gerade lebe oder das, was ich in meinem Leben gerade hauptsächlich tue, ob das mich zu einem Leben führt, wo ich sage, okay, das ist zufriedenstellend. Oder gibt es Hebel, die ich verändern könnte, die mich mehr auf einen authentischen Weg bringen würde? Dazu muss man aber auch sagen, oder das würde ich auch jedem sagen, der mich fragt, das ist wenig romantisch. Also der Weg war steinig und anstrengend und eine große Auseinandersetzung mit mir selbst. Das geht damit einher.
Gibt es denn Feedback von deinen, sagt man dann, Usern oder also
Community.
Bei Büchern sagen
Follower,
wir Leser,
Community.
Follower, von der Community. Gibt es denn Feedback von der Community, wo es angekommen ist? Also angekommen im Sinne von lebensverändert angekommen?
Ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute sagen, aufgrund von deinen Posts habe ich mein Leben um 180 Grad gedreht. Aber es kommt schon an, dass die Leute sagen, okay, es ist eine, strahlt eine gewisse Ruhe aus, sich auf bestimmte Dinge im Leben zu konzentrieren, die halt wichtig sind. Es kommt immer wieder, und das ist die schönste Rückmeldung, dass Leute sagen, ich habe wegen dir angefangen zu kochen und esse deswegen anders und fühle mich deswegen auch anders. Mhm. Genau, so. Aber dass jemand jetzt sagt, okay, ich habe meinen Job gekündigt und ich, weiß nicht, mach mir jetzt meinen, bin jetzt selbstständig auf dem Bauernhof und
ich esse jetzt genau, nur noch. Ich esse nur noch.
Ja, genau. Ja.
Nur noch am Essen.
Ja.
Also eher Impulse.
Okay.
Ja, ja.
Jetzt heißt das ja, der Untertitel des Buches ist meine neue Landküche. Jetzt nochmal die Frage, was ist neu an der Landküche im Vergleich zur klassischen bayerischen oder alpinen Küche? Und was ist für dich überhaupt Landküche?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und tatsächlich, wenn man ein Kochbuch schreibt und ihr kennt viel mehr Kochbücher als ich, liegt es nicht immer in den Händen des Autors, alle Elemente selbst zu definieren.
Okay, gut.
Okay.
Ich glaube, das war ein passendes Beiwerk.
Ja, okay, gut. Man sieht ja immer wieder auch sehr erfolgreiche, gerade im Moment gerade so digitale Food-Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, wie bei dir, die dann doch so ein Oldschool-Medium wie ein Kochbuch veröffentlichen. Wie kam es dann bei dir zu der Entscheidung und was bedeutet das eigene Buch für dich?
Also ich habe lange damit gewartet, erzähle ich ja euch nichts Neues. Wenn man im Food-Bereich so als Blogger oder Instagrammer unterwegs ist, dann kriegt man ja immer wieder eine Anfrage, möchte nicht dieses Thema. Gesagt habe, viele in diesem Umfeld, in diesem Blogger-Umfeld kriegen ja Anfragen und ich habe ganz am Anfang meiner Zeit ein Kochbuch um das Thema, eigentlich sollte es um Diabetes gehen, habe dann aber so in dem Prozess gemerkt, ja okay, wenn ich, egal ob ich Typ 1 oder Typ 2 Diabetes habe, geht es am Ende um eine gesunde Ernährung. Das heißt, es ist da irgendwie, also ich stand da selber nicht mehr dahinter und habe mir danach gedacht, okay, wenn du jetzt ein Buch machst, dann wirklich um ein Thema, was deins ist und wo du mit voller Überzeugung sagst, okay, das spiegelt meine Arbeit, was ich tue. Und als der GU-Verlag dann auf mich zukam und sagte, okay, wir würden gerne ein Buch mit dir über deine Küche am Tegernsee machen, war für mich klar, okay, dann bin ich dabei. Und freue mich einfach, dass, also wie jeder, glaube ich, der kreativ ist, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, werde ich den Erwartungen gerade in meiner Community gerecht? Das Buch ist teuer, es kostet 40 €. Also mir war einfach wahnsinnig wichtig und hatte auch Sorge, dass sich das dann nicht in der Freude widerspiegelt. Und bisher habe ich einfach sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen bekommen, dass die Erwartung erfüllt, ja.
Ist das Buch ein Best-of deiner Rezepte oder sind das neue Rezepte? Und wenn es ein Best-of ist, wie hast du die Auswahl getroffen?
Es ist einfach eine Mischung, wie ich koche. Also es gibt ja ganz viele ganz klassische Rezepte, wie ein Pasta alla Norma, weil es einfach etwas ist, was ich wahnsinnig gerne esse. Es gibt gerade im Salatbereich Salate, die bastle ich mir, also so ein Spiegelbild, wie ich mir mein Essen bastle, also ohne zu viel Dogma, sondern mehr, wie man im Rheinland sagt, aus der Lameng. Mhm. Genau, und es ist auch spiegelt auch meine eigene Geschichte, dass es uns internationale Komponenten mit reinbezieht, die gerade so bei Fischthematik, dass man eine Ceviche zum Beispiel, weil ich immer mal in Südamerika dieses Gericht entdeckt habe und das jetzt aber mit dem Fisch hier vom See mache.
Ja, apropos Fisch, das Buch ist pesketarisch, ne? Also
ist pesketarisch,
Hauptsache
ja.
Pflanzenbasiert plus ein bisschen Süßwasserfisch. Ich weiß nicht, so 10 Rezepte sage ich jetzt mal.
Ja,
ich
schätze,
ja. Ne? Circa 10, ja.
Ja. Das wird ja jetzt auf dem Cover überhaupt nicht erwähnt. Gehst du davon aus, dass deine KäuferInnen das wissen oder ist das für dich mittlerweile schon das neue Normal?
In meiner Welt ist es das neue Normal, okay. Ja.
Auch das ist wahrscheinlich dem Verlag geschuldet, ne? Das ist dann so, ne?
Ja, ich denke, das ist eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, ja. Aber aus meiner Warte, gut essen, für den Körper auch gut, bedeutet vor allen Dingen vegetarisch. Mhm. Und deswegen ist das, also ohne dass man da ein Riesenthema draus machen muss oder dogmatisch sein muss, aber das pflanzlich Basierte ist in meinen Augen the way to go. Okay. Also wenn man sich gesund und gut ernähren möchte.
Absolut.
Für wen ist denn das Buch geschrieben? Hast du dir so eine Zielgruppe vorgestellt oder ist das einfach so dein Style und go for it? Weißt du, für wen das was ist?
Genau, es ist sehr persönlich. Also es spiegelt natürlich sehr mich in dem, wie ich koche und lebe. Und wenn ich meine Community auf Instagram betrachte, dann sind es natürlich primär Frauen zwischen von Mitte 20 bis Mitte, Ende 50. Und tatsächlich ist es eine Zielgruppe, auch wenn sie vom Alter generisch ist, die ich ansprechen möchte, weil es gut essen ist ja etwas, was, das ist ja eine Lebensaufgabe. Das hat ja nichts mit Alter oder einer bestimmten Lebensphase zu tun, sondern es ist etwas, was einen durch das gesamte Leben begleitet.
Was erhoffst du denn, wenn der Leserin das, was soll bleiben, wenn es zugeschlagen ist? Was willst du mit auf den Weg geben?
Dass man Lust hat, sich in die Küche zu stellen und sich was zu kochen. Ob man das kann oder nicht. Also, dass man einfach das Empfinden hat, dass auch an vielen Stellen die Rückmeldung bekommen, was vielen gefällt, ist, dass die Rezepte nicht kompliziert sind. Man muss nicht erst losgehen und 10 Gewürze suchen, sondern es gibt Anregungen, aber die Schwelle, das tatsächlich anzunehmen, zu sagen, das probiere ich aus, ist halt nicht so hoch wie bei manchen Kochbüchern, wo man denkt, oh, kann ich das überhaupt? Sondern es soll wirklich etwas sein, das anregt zu sagen, das probiere ich jetzt selbst aus.
Und welches Rezept sollte man unbedingt kochen? Vielleicht sogar als erstes. Und warum gerade dieses?
Also es gibt, also ich würde sagen, es gibt 4, die kann ich gut und gerne oder würde ich gerne rauspicken. Ja. Das eine ist das Espresso Porridge, einfach weil das am Morgen eine tolle Verbindung ist zwischen 2 Bestandteilen vom Frühstück und einen richtig schönen Kick gibt, aber halt auch super irgendwie am Nachmittag, gerade bei der Hitze, wenn es aus dem Kühlschrank kommt, gegessen werden kann. Ich liebe Toasted Cheese. Es gibt ein Rezept mit Toasted Cheese, Kimchi und Spargel. Das ist so mein Seelentröster. Okay. Der Grünkernsalat, weil der wahrscheinlich so unterm klassisch, oh Gott, das ist ja so gesund, aber der hat so viele Geschmackskomponenten, ohne dass er total kompliziert ist in der Umsetzung, dass ich den wahnsinnig oft mache. Und als letztes was ganz Klassisches, die Pastéis de Nata, also was Portugiesisches, weil das war einer der ersten Rezepte, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist kompliziert. Und dann habe ich es gemacht und dieser ganze Kochprozess, das Brutzeln im Ofen und dann dieses Reinbeißen in dieses knackige, in diesen knackigen Teig, das war so ein Moment in meinem Weg mit Tegernsee Kitchen, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich vertiefen, weil das ist einfach ein Erlebnis.
Die stehen auch auf jeden Fall auf meiner Liste, weil ich positiv anmerken muss, dann wird der Teig selber gemacht. Der wird dann statt, und zwar kein normaler Blätterteig, sondern der wird nur 3-mal gefaltet, glaube ich, wenn es richtig ist. Ne? Das kann man sehr gut mal ausprobieren, statt den gekauften Blätterteig zu nehmen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Sehr schön.
Lohnt sich auch.
Unsere klassischen letzten Fragen, außer Patrick, dir brennt noch was?
Nein, da brennt nichts. Da brennt nichts an. Okay. Nein.
Okay. Gibt es Kochbücher, anders. Haben Kochbücher in deinem Leben eine Bedeutung? Sammelst du welche? Hast du welche?
Ich habe welche. Ich sammle, aber nicht wahrscheinlich wie ihr. Und ich bin klassisch, ich hänge immer wieder an Otto Lengi, stürze dann, aber stolpere dann auch über die Thematik mit den 10 Gewürzen.
Okay.
Und früher dachte ich, ich müsste mit Kochbuch arbeiten und habe mich halt über die Jahre dahin entwickelt, dass ich lieber sage, okay, wo ist, ich nehme das Obst oder das Gemüse mit, weil ich es irgendwie auf dem Hof gesehen habe. Und dann überlege ich, was könnte ich daraus machen? Und dann schaue ich, ja, was gibt es denn so für Optionen? Was hat man denn im Laufe der Geschichte mit sowas gemacht? Und dann baue ich mir so meine Bestandteile zusammen.
Okay. Gibt es denn einen Tipp, den du hast? Gibt es irgendein ein Buch, was eine besondere Bedeutung für dich hat? Oder ein Tipp oder eins, was du immer wieder, dein einsame Insel-Kochbuch oder irgendwas?
Einsame Insel.
Tatsächlich gibt es nicht eine, wo ich sagen würde.
Gut.
Das,
gut, auch gut. Anja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja. Ich danke euch für eure Zeit und für eure Neugier.
Ja, einfach lokal.
Ja, ne?
Gehen wir einfach mal ins Lokal.
Ja, so.
Was machst du heute Abend Leckeres?
Ich werde auswärts essen, weil ich gehe auf ein Konzert und da werde ich.
Wo geht's hin? Darf man das wissen? Ja,
Thievery Corporation.
Ach, okay.
Ne? Kennst du, ne?
Nein. Nein. Das sagt mir natürlich gar nichts. Aber ich kenne die wenigsten Konzerte, auf denen du warst.
Ja,
gut. Du gehst immer zu so Bands und so Sachen, die. Das ist für mich so, weiß ich nicht, gut. Wo die herkommen.
Gut. Also, ja, egal, das sollte jetzt nicht, wir machen jetzt keinen Musikpodcast hier.
Es ist ein Kochen tust du.
Vielen Dank fürs Zuhören hier, wenn euch das gefallen hat.
Ja.
Dann
abonniert diesen Kanal.
Ja, das sowieso, das ist ja schon längst abonniert, aber bewertet uns vielleicht auch.
Ne? Mit 5 Sternen.
Das würde uns sehr freuen, wo auch immer ihr das gehört, ne? Wenn ihr uns bewerten würdet, gut natürlich, und weitererzählt, dass wir toll sind, das würde uns einen Riesengefallen mit tun. Vielen Dank schon mal dafür. Und ansonsten war es das für dieses Mal, würde ich sagen.
Ne? Alle Links zur Folge finden sich in den Shownotes.
Ja, das stimmt.
Bei Insta und in allen Sozialkanälen findet man uns auch, da kochen wir zuweilen auch ganz lustige Sachen.
Ja, genau, bei Insta findet man uns am besten. Ja. Und ansonsten sagen wir das. Eine Homepage haben wir auch. Da findet man Rezepte.
Die Rezepte sind alle online bei kochbuchcheck.de.
So ist es.
Also nicht alle Rezepte, aber die, die wir nachgekocht haben.
Ja, und die, die wir fotografiert haben.
So.
Wo wir dachten.
Das ist so.
Na, ansonsten, tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
Immer lecker bleiben. Bis dahin. Was kochst du denn heute Abend?
Nichts.
Nichts?
Nein, ich hole mir beim Flughafen heute ein Brötchen.
Achso, es geht wieder zurück auf die Schnelle.
Es geht zurück zum Eierkuchen.
Genau. Ja, gut, dann wünsche ich guten Flug und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.